Ja, einen schönen guten Tag, Sebastian.
Ja, moin, Sinan.
Tja, ich möchte zu Beginn kurz noch was erklären. Man sieht mich jetzt gerade auch, also bei meinem Zweit-YouTube-Kanal, Sinans Woche.
Ich seh dich nicht.
Ja, du jetzt gerade nicht. soll ich dir ein Selfie schicken?
Ja, mach ich mir mal ein Selfie. Nee. Ausdrucken per Post, bitte.
Ja, das ist noch mehr wert, habe ich gehört. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache das mal so. Ich lade einfach die ersten 20 Minuten unseres Podcasts, das Vier-Gänge-Menü, die lade ich jetzt mal hier auf dem Kanal hoch. Und zwar aus folgendem Grund. Von gestern auf heute habe ich radikal über 500 neue Abonnenten bekommen.
Krass. Was ist denn da los? Du bist jetzt berühmt, Sina. Dann mach noch bitte ein Autogramm auf dein Selfie, wenn das mir Post schickst.
Damit du auch langfristig was davon hast, ne?
Das wird meine Bitcoins noch überholen an Invest.
Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall ist es so gekommen, dass Dekal Dent, das ist ein Twitch-Streamer, ja. Der hat gestern das Video von mir, wo ich undercover unter den Querdenkern war, hat er in seinem Abend...
Warte. Du bist undercover unter den Querdenkern?
Ja, da war ich. Undercover unter die Querdenker. Ja,
der musste nachher mal ein bisschen mehr
von. Da kann ich noch was erzählen. Auf jeden Fall habe ich dazu ein Video gemacht, habe ich hier auf dem Kanal hochgeladen und das hat Dekal Dent dann in seinem Stream halt laufen lassen, auch was dazu gesagt. Und ich war sehr überrascht. Also der Stream, der hatte 3.800 Zuschauer, was ich schon jetzt gar nicht so wenig finde. Und er hat dann anscheinend irgendwann an einer Stelle gesagt, so gib dem Jungen mal ein bisschen hier Props und abonniert den mal. Und weil ich hab ja nicht gewusst, dass er das streamt. Ich habe nur irgendwann in meiner YouTube-App, in dieser Creators-App, habe ich so gesehen, was geht denn jetzt ab, ne? So einmal so bing, 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 bing. Immer weiter kamen so die Abos und Kommentare und dann alle halt so, bin wegen Dekal Dent hier und so. Dann habe ich mal gecheckt. Ich kannte das alles gar nicht. Und ich war echt überrascht. Wie krass mobil die gemacht haben. Also, du kennst das ja normalerweise, weiß ich nicht, irgendein DJ meistens mit 30.000 Followern sagt, hier, das ist meine neue Single, streamt ja. Die mal und dann machen das so
fünf,
ja. Und da war ich doch überrascht. Deswegen an dieser Stelle, jetzt mal kurz die Ansage, einmal danke und damit ihr wisst, was ich hier so mache, die ersten 20 Minuten dieses Podcasts gibt es jetzt hier auf meinem Zweitkanal.
Tja. Ja, wunderbar.
Möchtest du kurz erklären, was wir hier eigentlich machen? Vier-Gänge-Menü.
Ja, genau, also eigentlich heißen wir ja die Klangküche und dann kam Corona Anfang des Jahres und dann ist die ganze Festivalsaison ausgefallen und es gab eigentlich relativ wenig Themen, über die wir sprechen konnten im Musikbusiness. Und dann haben wir uns überlegt, sprechen wir mal ein bisschen über die Themen, die sonst noch so im Alltag passieren. Und das war halt viel Corona und so weiter. Und da haben wir so einen Zeitableger der Klangküche gemacht. Das nennt sich das Vier-Gänge-Menü. Ja. Und das hört ihr auch gerade. Das heißt, wir sprechen hier nicht ausschließlich über Musik, sondern über alles Mögliche, Gott und die Welt, off-topic halt so. Mhm. Und dann haben wir noch als drittes Format die Klangküche Premium. Da kann man sich anmelden. Das ist kostenpflichtig. Und da sprechen wir ganz intensiv über Musik. Da hören wir in Songs rein und schauen so, was aktuell gerade angesagt ist. Und das ist dann für unsere Hardcore-Community sozusagen.
Das ist unsere Army. Ich habe gehört, das sind immer alles Armies.
Army-Follower. Und dann, da ist auch initiiert worden, das diesjährige Top-10-Ranking. Da könnt ihr jetzt übrigens aktuell mitmachen. Schickt uns eine E-Mail mit euren 10 Lieblingssongs aus diesem Jahr an info@dieklangküche.de, ein Wort, Klangküche mit ü.de und der Dominik, das ist ein Hörer von uns, der wertet das dann aus und dann in der letzten Folge des Jahres besprechen wir dann die 10 Lieblingssongs unserer Community mit euch zusammen.
Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss meine Top 10 noch abgeben. Hast du schon gemacht?
Nee, muss ich auch noch machen. Ja, ich habe mit Dominik gesprochen, er sagte, also einen Tag Vorlaufzeit braucht er dann noch. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Sendung am 28. Dezember machen, müssten wir den Stichtag am 27. Dezember machen. Aber ich würde sagen, das kündigen wir in der nächsten Folge an.
Okay, ich habe dieses Jahr auch irgendwie gar nicht so viele Pläne geschmiedet für Weihnachten und Silvester. Also ich habe viel Zeit.
Ja, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ja. Wie deine Pläne sind, wie meine Pläne sind für die Weihnachtstage.
Alles klar. Dann hören wir uns jetzt mal das schöne Vier-Gänge-Menü-Intro an und dann geht's auch schon los.
Ja. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Yo!
Ja.
Zieh an. Wer will denn anfangen mit einem schönen Thema?
Ja, ich hau mal einfach mal, also wir müssen einmal kurz drüber sprechen.
Sag es.
Hashtag Lockdown. heute ist Donnerstag, der 17.12., seit gestern ist wieder Lockdown. Mhm. Und zwar der harte Lockdown.
Der für deutsche Verhältnisse der harte Lockdown.
Ja, voll witzig.
Chinesen lachen über diesen Trick.
Ich glaube, die Tagesschau hat gestern auf Instagram so ein paar Seiten rausgehauen, was noch alles geöffnet ist. Ne? Und es war echt seitenweise, was noch alles geöffnet ist. Also wenn du nicht gerade jetzt irgendwie ein Tattoo brauchst, so, dann kannst du fast überall immer noch hin. Ja, und Friseur, also das ist hart. Also meine Haare waren echt lang schon.
Okay.
Und ich habe es noch versucht, also die haben ja sonntags beschlossen, Lockdown zu machen. Und ich habe dann noch versucht, Montag und Dienstag irgendwie zum Friseur zu kommen. Montag richtig schwierig, weil die Friseure ja, die meisten haben zu.
So,
und dann
warte, ich muss ganz kurz für die Zuschauer auf YouTube, ziehe ich mal ganz kurz meine Cappy ab. So.
Ja, du hast diese Probleme nicht.
Ich hab die Probleme nicht. Ich war gestern wieder bei meinem privaten selben, also ich habe mir selber die Glatze wieder frisch rasiert, deswegen.
Ja. Ich habe eine normale Frisur, Sinan, und also jetzt gerade nicht mehr, weil die sind schon so zottelig lang geworden. Und wenn ich Weihnachten ein bisschen hübsch sein will, dann müsste ich da jetzt dringend mal irgendwas machen. Ich glaube, im ersten Lockdown habe ich mir so einen Rasierer gekauft, ne? Ja. So einen Haarrasierer. Und den habe ich ja auch einmal anwenden lassen. Von meiner Frau sozusagen, ist er immer rüber und das sah auch ganz gut aus, hat sie gut gemacht und ich befürchte, dieses Wochenende muss sie nochmal ran. Muss sie mal Friseurin spielen.
Ja, meine Frisur ist zum Glück Corona-friendly. Die ist Lockdown-ready.
So. Lockdown-ready, ja. Ja. Ja, und sonst, weiß nicht, was sagst du zum Lockdown? Schlimm?
Du fragst ja echt den Falschen, weil ich neige dann immer dazu, dass irgendwie, ich erkenne die Dramatik daran nicht, also nicht falsch verstehen, die wirtschaftlichen Folgen finde ich alles krass, pipapo, aber so jetzt für mein Leben, mein persönliches Leben ist der Lockdown kack egal. Also ich wollte mir jetzt irgendwie, es war mal wieder Zeit, eine Winterjacke zu kaufen, so, ja. Jetzt könnte ich das online machen, finde ich bei Winterjacke aber irgendwie ein bisschen doof. Jetzt kann ich das gerade nicht machen. So, das ist mein Dilemma, ja. Und du merkst selbst, da fällt es mir schwer, jetzt irgendwie sehr leidend zu klingen, weil ich mir gerade keine neue Winterjacke kaufe.
Ja. Ja, bei mir hat sich heute schon was geändert. Wir müssen jetzt Homeschooling machen. Und dieses Mal haben die Kinder auch einen Plan, was sie machen sollen und so. Also die Schule war ein bisschen besser vorbereitet. Mit Lernmaterialien. Und es gibt auch eine Online-Plattform.
Okay.
Und
hält die Leitung? Morgen, ist die Online-Plattform?
Das hat funktioniert, ja. Also hier hat super funktioniert. Also ganz akut gerade gemacht. Deswegen haben wir auch 20 Minuten später aufgenommen, diesen Podcast.
Ah.
Ich musste alles, was sie gemacht hat, also alle Arbeitszettel einscannen und dann über diese Plattform hochladen, damit die Lehrerin sich das angucken kann.
Und hast du gecheatet? Hast du noch ein bisschen was korrigiert, so, damit deine Tochter schlauer rüberkommt?
Nein, also die Aufgaben, die sie macht, die kontrollieren wir immer direkt danach, so. Sofort. Ne? Und dann, wenn da mal ein Fehler drin ist, dann wird der auch besprochen und so.
Ja, dann wird deswegen er direkt sind die, aufs Zimmer geschickt, 20 Minuten in die stille Ecke.
Ja, vor allen Dingen, also es waren jetzt so 10 Seiten, die ich hochgeladen habe, ne? Und dann so 23 Schüler oder so, das sind ja 230 Seiten. Ne?
Boah, wir müssen die Lehrer ja auf einmal arbeiten.
Ich glaube nicht, dass die Lehrer sich das en Detail anschauen. Die gucken einfach nur, glaube ich, nach, ob die Kinder das überhaupt grundsätzlich machen. Ich glaube, das ist schon. Und ich glaube, da scheitert das auch schon dran. Also musst du ja erstmal einen Scanner haben und so, ne? Und dann musst du ja auch im Internet.
Kannst du doch wahrscheinlich aber auch abfotografieren, oder?
Ja, klar, fotografieren kannst du auch, aber also du musst ja erstmal so ein bisschen, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Skill, um das zu machen. Und also ich spreche jetzt davon, so, es gibt ja auch so Kinder, die sind jetzt, wie soll man das jetzt diplomatisch ausdrücken? Also die sind ein bisschen schlechter gestellt.
Die gehören nicht dem Hochadel an.
Die gehören nicht dem Hochadel an, ja. Oder da steht halt kein Computer im Haus oder so, gibt's ja auch. Ne? Und dann haben die 8 Geschwister oder so, das gibt's ja alles, ne? Ja. Und das gibt's auch in der Klasse von meiner Tochter.
Da haben die nur ein iPhone 5 oder so, stell dir das mal vor.
Ja, so ein Nokia 3210, so mit Snake und so.
Ja.
Und, da ist dann nicht so viel mit Fotografieren und so, ne? Und ich glaube, dafür wird das dann auch gemacht, damit die nicht hängen bleiben. Damit die irgendwie, wenn die Lehrerin dann sieht, da kommt nichts, dann wird da einmal angerufen oder so. Ne?
Ja. Ja, ja. Ich mache mich jetzt gerade darüber natürlich ein bisschen lustig mal wieder, aber da steckt natürlich wie immer irgendwo, auf, ist klar, ist was Ernstes dahinter, weil ich glaube, das haben auch schon mehrere jetzt festgestellt, dass dieses ganze Homeschooling und so natürlich auch wieder die sozial Benachteiligten, also die sowieso schon sozial benachteiligt sind, jetzt noch mal härter trifft, ne?
Ja.
Also für die ist natürlich Präsenzunterricht immer ein bisschen besser, weil sie dann auch quasi ja dasselbe Lernmaterial wie alle haben und dann ist das ein bisschen gerechter.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weiß ja auch nicht, was für Situationen die da zu Hause teilweise haben, ob die da überhaupt so gut lernen können. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage, was willst du machen? Was willst du denn gerade anderes machen? Was ist ja, denn die also Alternative? Sinan,
wir müssen durchhalten, glaube ich. Das ist jetzt die Parole. Ja. Ich glaube, wir sehen schon das Licht am Ende des Tunnels, oder?
Ja, also das ist der Genozid an 7 Milliarden Menschen durch die Genspritze, ne? Das
durch war die das Chips, ist, ja.
Durch Bill Gates, ich glaube. Das ist das Licht, von dem du sprichst.
Ja, genau. Und also jetzt aber ganz ernsthaft, man sieht, glaube ich, tatsächlich das Licht, aber der Tunnel ist ja super lang noch. Das Licht ist ganz klein.
Der ist schön gerade, der Tunnel. Man sieht das Licht, aber
ja.
Es ist eine Kerze mitten im Tunnel.
Ja, was würdest du sagen, so, wenn das jetzt ein Rennen wäre, wo stehen wir jetzt? Wo stünden wir jetzt? Oder ein Fußballspiel, so über die Länge?
Oh, Halbzeit? Oh, ich würde echt sagen, Halbzeit, ehrlich gesagt. Tatsächlich glaube ich erst Halbzeit. Ja,
letzte Minute vor der Halbzeit, würde ich sagen. Und die Halbzeit fängt an, wenn sie hier in Deutschland richtig anfangen zu impfen.
Wenn jetzt richtig hier die Leute wegspritzen.
Ja.
Ja, du wolltest doch kurz mit mir darüber reden. Ich war ja undercover unter Querdenkern, beziehungsweise ja. Querdenker sind es ja teilweise gar nicht. Also das sind Querdenker, es sind aber wirklich auch Esoteriker oder Attila Hildmann oder...
Also Rechte oder
was? Nazis, alles, ne? Also mit dem Video wollte letztlich, das hat vor 2 Monaten angefangen, wollte ich halt mal so wissen. Klar, wir kennen alle diese Spiegel-TV-Reportagen über die Querdenker-Szene, ne?
Ja, weiß nicht, ob die alle kennen, aber...
Achso, ja, also, gut, ich dachte mir, also viele kennen die, ne? Und dann, ja. Die picken sich natürlich immer so die absoluten Spinner raus, muss man
die
ja mal ganz klar
ja,
sagen. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, okay, klar, das ist auch so ein bisschen, ja, schwierig, weil du natürlich, du machst da so eine Freakshow, ne? Und dann weiß man ja auch, wie viele Teilnehmer bei so einer Demo sind und irgendwie, da muss es auch ein paar Normalos geben, habe ich immer gedacht. Und also habe ich gesagt, ich gehe einfach mal wirklich den Weg, was wäre denn, wenn ich jetzt so ein zweifelnder Bürger bin und ich habe mir jetzt Telegram installiert und dann habe ich mich da einfach mal so unvoreingenommen reingeschmissen in diese Welt. Und das Schöne ist ja dann wirklich, du kommst ja durch Attila Hildmann, durch Eva Herrmann, durch Oliver Janich, wie sie alle heißen, die posten sich alle gegenseitig immer wieder, ne? Die reposten sich immer wieder, gibt es irgendwelche Links zu geheimen Chats und so, wo dann, also das ist so aktiv, diese Szene. Da sind wirklich, da ist die Musikszene, DJ-Szene, die würden platzen vor Neid, ja. Also alles ja. wird supported, alles wird geteilt, immer weiter. Und da entstehen auch so tolle Dynamiken. Also wenn die irgendwo ein Video finden von zum Beispiel Professor Drosten, dann geht es sofort, dann wird das gepostet und so, dann heißt es immer Blitzkrieg, Daumen runter.
Ja, da habe ich gestern zufällig eine gute Analyse von Stefan Lobo drüber gehört. Ja. Also der typische normale Verschwörungstheoretiker, der hat so ein Erweckungserlebnis. Ne? Also der sieht irgendwie ein Ereignis, also so, er hat als Beispiel gemacht, ja, der Mond besteht aus Käse. Ne? Und dann, ah, stimmt, der ist aus Käse. Hast du so ein Erweckungserlebnis und dann fängst du an zu recherchieren auf YouTube. Ja?
Ja.
Also dann tauchst du ein in die YouTube-Universität und guckst dir alle möglichen Verschwörungstheorien-Videos an. Und jetzt Klammer auf, das ist das perfide. YouTube supportet das, Klammer zu.
Ja.
Also in den vorgeschlagenen Videos guckst du ein Video über Verschwörung, dann kommt das nächste Video Verschwörungstheorien und so. Und du kannst dich dann da ranhangeln. Und dann gibt es Leute, tatsächlich, die nehmen sich Urlaub, 2-3 Tage, um alle Videos zu gucken, die es zu dem Thema gibt. Und dann sind die schon so drin und fangen dann an, dann melden sie sich bei Telegram an, dann melden sie sich in so Gruppen an. Ne?
Ja.
Und dann... Oh, hier, guck mal, was ich gerade geschaut habe. Guck dir das Video mal. Und dann gucken die das. Und dann teilen die das. Und die stoßen dann nicht auf Widerstand, sondern auf Gleichgesinnte. Und das verstärkt sich dann, ne? Also die kriegen dann Zuspruch auch noch.
Das sind
und
dann, die krassesten Aktivisten, wirklich. Also die sind,
ja, ja.
Die, und da bist du die Energie auch alle haben, das verstehe ich gar nicht. Ich bin so faul irgendwie.
Ja, ich finde das immer, also ich finde das immer super spannend, dass die einfach so diese, auch teilweise die Naturgesetze einfach mal außen vor lassen, die es so gibt, ne? Also ja, so Physikverständnis null oder so, ne? Und gerade so auch die Esoteriker und so, ne? Das finde ich dann immer so ein bisschen belustigend sogar teilweise, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich, in diese Welt habe ich mich so reingewagt und tatsächlich muss ich sagen, ich war erschrocken. Es ist wirklich so, es sind Esoteriker, es sind Nazis, also ich habe ganz klar... Ja, aber
was haben die Nazis denn dazu? Sind die da aufgesprungen? Weil, ich meine, klar, die Nazis aus dem Dritten Reich, kennt man, die waren ja auch so leicht esoterisch angehaucht.
Ja, ach, die finden, glaube ich, einfach alles gut, was so eine Bewegung und Gruppierung ist und was gegen die Bundesrepublik ist.
Ja. Also, aber die haben sich da so dran gehängt, oder? Weil so, also ja, ja, öffentlich dürften die demonstrieren, war nicht so, ne? Und dann haben sie sich einfach bei den Corona-Lockdown dran angeschlossen.
Ja, ist ja auch so total richtig geil. Da ist total viel Medienpräsenz, ne? Und auf einmal haben die eine Bühne. Die haben ja irgendwie alle nichts zu tun. Ich verstehe das ja auch nicht. Also, aber ich hab da ganz klar, also da liest du Sachen, ne? Dann ganz viel sind dann auf einmal, fängt einer aus dem Nichts, fängt einer einfach an und erzählt, wie scheiße der Islam ist und dass, weiß ich nicht, Mohammed ein Kinderficker war und so. Keine Ahnung, geht immer so weiter. Und das Schlimme ist, du bist in so einer Gruppe, da sind irgendwie 2000 Leute und dann schreibt einer sowas und keiner sagt was dagegen. Das wird einfach, das schreiben die da rein und keiner reagiert dann irgendwie, sagt mal, geht's noch oder so. Dann kommt einfach der Nächste und sagt, die Juden sind schuld. Dann kommt der Nächste und sagt, Leute, ihr müsst Energiewasser trinken. So, das ist total merkwürdig. Also da findet auch gar keine Diskussion oder so statt, sondern...
Ja, weil das ist ja das, was ich sagte. Die sind ja alle schon, die sich da eingefunden haben, die gehören ja schon alle in eine Richtung. Und da hast die Leute, die dagegen sind, was sollen die sich da anmelden und dagegen, einer gegen 1000 oder was?
Ja, ja, aber ich dachte halt irgendwie...
Oder wetterst du dagegen? Dann fliegst du raus wahrscheinlich.
Ja, erstmal habe ich das nicht gemacht. Erstmal habe ich nur gelesen, meine Screenshots gemacht. Und irgendwann... jetzt so gegen Ende, dann habe ich so gedacht, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt sozusagen, ich habe weiterhin so getan, als wäre ich ein Zweifler der Corona-Maßnahmen und das Virus ist nur eine Grippe, habe ich immer so, diesen Punkt habe ich eingenommen, habe dann aber in die andere Richtung mal gezweifelt, ne? Hab dann zum Beispiel einfach mal geteilt, hier, was haltet ihr davon? Guck mal hier, die Intensivbettkapazitäten sind in diesem Krankenhaus schon echt voll und das scheint mir irgendwie nicht so. Und dann tatsächlich, das dauert dann irgendwie einen halben Tag und dann fliegst du aus der Gruppe raus. Und du wirst nicht nur aus der Gruppe rausgeflogen, du wirst nicht nur rausgeschmissen. Die, also meine Nummer ist dann auf so einer Bannlist. Ich komme auf einmal kam ich in gar keine neuen Gruppen mehr rein. Also so krass sind die drauf. Also alles, was nicht in ihr Narrativ passt, wird rausgekickt, gebannt. Das darf dann, also. Es ist so absurd, dass genau diese Gruppe immer von gleichgeschalteten Mainstream-Medien spricht. Also, ja. Das kannst du dir nicht ausdenken, so absurd ist das.
Ja, ja, die haben sich selber gleichgeschaltet und das ist echt super seltsam, ist das. Corona hat ja, also diese Leute gab es ja schon immer irgendwo, ne? Die sind ja, also die haben sich vielleicht noch ein bisschen verstärkt und so und jetzt in Gruppen zusammengefunden, aber die gab es ja schon unter uns immer. Und Corona hat das ja aufgezeigt, ne? Dass solche Menschen in der Gesellschaft ja auch tatsächlich aktiv sind, auch so, ne? Das finde ich spannend.
Vor allem glaube ich, was Folgendes ist ja noch, vorher, ich hatte immer, also ich habe schon mal, hast du auch schon mal einen erlebt, der so hier 9-11 ganz krass diskutiert und anfängt so 9-11 alles Inside-Job?
Ja, aber nur im Internet, also aus meinem privaten Umfeld keinen. Aber es gab ein paar Hirnis, gibt es immer noch. Also jedes Mal am 11. September, ne, hier gab es ja dann so 19 Jahre, 18 Jahre, ist das schon her. Und dann jedes Mal muss einer kommentieren darunter, ja, war eh alles gefaked.
Ja, dann kommt immer irgendeiner, was ist mit Gebäude 7? So. aber da war immer das Ding, das war letztlich vielleicht so sein Hobby, sich da so reinzusteigern, aber es war ja auch egal. Es gibt ja in Deutschland, also ob das jetzt ein Inside-Job war oder nicht, spielt für unser Leben ja erstmal gar keine Rolle. Wir haben keine Maßnahmen deswegen. Ob wir auf dem Mond waren oder nicht, ist kackegal. Du kannst ja immer noch einkaufen. Corona ist natürlich so brisant, weil sie jetzt sozusagen eine Verschwörungsideologie haben, eine Erzählung, die sie direkt auf Maßnahmen auch übertragen können. Also diese Verknüpfung ist viel stärker und das fördert natürlich nochmal ganz krass diesen Aktivismusgedanken. So, ich muss was tun, weil vorher, was willst du denn tun? Du kannst allen erzählen, 9/11 war ein Inside-Job und selbst wenn du recht hast, werden alle sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, ist auch egal.
Ja, du bist halt in deiner Freiheit beschnitten, ne? Und das ist das, genau. Das ist der Unterschied zwischen 9/11 und Mondlandung und so, genau. Ja. Und ich finde das auch immer, ich fand das interessant, also hast du das mitbekommen? Am Anfang der Pandemie, also Anfang des Jahres, so im März, da hat die AfD gewettert, im Ausland tragen sie alle Masken, wir sollten jetzt auch hier Masken tragen und wir sollten die Geschäfte alle schließen. Ne? Und dann ist das passiert und dann haben die ihren Mindset komplett um 180 Grad gedreht und jetzt wettern die gegen Masken und gegen die Schließung.
Ja.
Das ist total absurd.
Daran erkennst du ja, das ist eine Protestpartei. Es geht nur um Protest. Es geht nur um Protest.
Also nur gegen die Regierung und es geht gar nicht um den Inhalt und das ist voll entlarvend, finde ich. Und ich finde, du kannst keine Partei ernst nehmen oder wählen, schon gar nicht, die einfach nur aus Prinzip gegen irgendwas ist, ohne den Inhalt zu überprüfen. Ne?
Aber interessanter Punkt. Da möchte ich gerne mal drauf eingehen. Und zwar, ich habe letztens eine Talkrunde, ich weiß gar nicht, was es war, Anne Will wahrscheinlich oder Maischberger, keine Ahnung. Kann uns manchmal nicht mehr auseinanderhalten, was ich gerade gucke. Also, und da war dann die von den Linken, die Wagenknecht und ein Vorsitzender von der AfD. Ich glaube, der Krupalla oder wie der heißt. Mhm. Genau, die beiden waren da. Und dann irgendwann ging das wieder so los. Dann es waren auch noch andere Parteien. Ne? Und auf einmal ging es dann los. Ja, die AfD nur so destruktiv, bla bla bla. Und dann sagte die Wagenknecht irgendwann, sie findet es immer ein bisschen schwierig, da jetzt so mitzumachen, gegen die AfD zu wettern. Die Frage, die sich ja tatsächlich stellt, und das habe ich auch in dem Moment gedacht, ja, da hat sie einen Punkt. Ist doch kackegal, was die AfD macht und was sie sagt und so weiter und so fort. Die Frage, die wir uns stellen müssen, warum wählt man, warum gibt es denn Leute, die die wählen? Und was hat die Leute dazu bewegt, die zu wählen und was könnte man dagegen machen? Weil gegen die AfD wirst du wahrscheinlich nichts machen können. Also du kannst jetzt darüber diskutieren, sollst sie verbieten, aber das ändert ja die Leute nicht. Also,
nee.
Und dann hast du eine Verbotspartei, fühlen die sich vielleicht sogar noch mehr bestätigt in ihrer Opferrolle.
Also meine Meinung, verbieten ist fast sinnlos, weil dann bildet sich einfach eine neue Gruppierung unter einem anderen Namen und dann hast du verschiebst das Problem nur, aber du vernichtest. Also nur weil du die Partei verbietest, ja nicht auf einmal, sind die auf einmal alle keine Nazis mehr.
Genau, und das Problem ist ja real. Also es gibt ja eben Leute, die wählen und die mit der aktuellen Regierung oder mit der auch den Oppositionsmöglichkeiten aktuell, zum Beispiel
Merkel Grüne, muss weg.
Ja, aber auch mit den Oppositionsmöglichkeiten, Grüne, FDP, Linke, sind sie auch nicht zufrieden. Ja, das sagte dann die Wagenknecht auch. Die sagt, es gibt ja sogar durchaus Leute, also ganz viele, das haben die herausgefunden, die von der Linken zur AfD gewechselt sind, gerade im Osten. So.
Ja, weil die Linke ja auch eine Protestpartei eigentlich so ist, ne? So ein bisschen. Also hatte zumindest so einen leichten Charakter.
Also so für den kleinen Mann sozusagen, ne? Ja, so einzustehen und so. Und da hat sie dann auch gesagt, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wie kann es sein, dass jemand von der Linken zur AfD wechselt? Weil politisch ist dieser Move nicht nachzuvollziehen.
Ja.
Der muss ja irgendwie emotional sein.
Ich glaube, bei den meisten AfD-Anhängern geht es gar nicht um den Inhalt, sondern einfach nur um dieses Prinzip, wir sind gegen die aktuelle Regierung.
Ja, und dann muss man aber sich direkt die nächste Frage stellen, okay, warum sind die unzufrieden? Was kann man dagegen tun? Und dagegen sollte man wirklich was tun, weil wir können noch 10 Jahre darüber diskutieren, wie scheiße die AfD ist. Das wissen wir. Daran ändert sich nichts.
Ja, ich glaube, da hast du viele Baustellen, die aufgemacht werden müssen. Das fängt an mit Bildung, Aufklärung und so weiter. Also in den Schulen zum Beispiel schon. Also jemand, der das System etwas besser durchdringen kann, ne? Also intellektuell. Und ein bisschen mehr die Zusammenhänge versteht, der wird schnell dahinter kommen, dass das einfach nur populistische Fassade ist, was die AfD macht.
Dass das so Rattenfänger sind eigentlich.
Rattenfänger, ja. Genau. Und sobald es danach auch wirklich um konkrete Politik geht, also man stelle sich vor, die AfD ist auf einmal in der Regierung und muss Gesetze machen und so. Ne?
Und, oh Gott.
Ja, und was da dann wohl nachher bei rumkommt und so. Ich glaube, das ist ja schon zwei Schritte weiter gedacht. Ja. Aber eigentlich musst du das ja machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder auf die Kette bekommt. Deswegen Bildung und sowas.
Ja.
Ne?
Ja, das ist aber ja ähnlich auch wie bei den Corona-Maßnahmen. Ich finde das immer total einfach zu sagen, diese Corona-Maßnahmen, die müssen abgeschafft werden, die sind gegen das gegen meine Grundrechte und so weiter. Meinetwegen, aber was ist denn dann der nächste Schritt? Was ist denn deine Strategie, wenn wir jetzt diesen Lockdown nicht machen, was ist deine Strategie, dass wir die negativen Folgen nicht haben? Weil einfach nur zu sagen, so Augen, Hände vor die Augen und la 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 la, da passiert schon nichts, das ist ja nicht, das ist ja Quatsch.
Maulkorbmaske ab, sofort.
Ja, genau.
Klopf wieder auf, alles sofort.
Klopf wieder auf, alle wieder, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Pandemie, so. Aber ich will dann mal wissen, okay, also es ist mir zu billig, einfach zu sagen, das gibt es alles nicht.
Ja, also erstmal, es gibt solche Leute, die sagen, jetzt reicht's mir, ich will jetzt, dass das zu Ende ist. Ja, das macht dann immer
hier
so, die Ursula, die postet das dann in meinen irgendwelchen Facebook-Gruppen. Ja. So, weißt du, die Mutti, diese 50, jetzt reicht's mir, jetzt will ich, die Pandemie muss jetzt vorbei sein. Ja. Aber so einfach ist das natürlich leider nicht. Ne? Und jetzt stellt sich auch noch heraus, jetzt über das ganze Jahr gesehen, dass so eine Pandemie echt hochkomplex ist. Ne? Also gerade was Entscheidungen betrifft, die richtigen zu finden. Ne? Und man muss sich das ja mal vorstellen. Also nach außen hin sieht das ja mal so aus, als wenn da Jens Spahn so ein bisschen was macht und der Söder macht da so ein bisschen was. Die überlegen sich dann so mittags beim Essen so, was machen wir dann heute? Auch machen wir wieder Lockdown so. Ne? Und so, aber in der Praxis, da sitzen ja Hunderte oder Tausende sogar Mitarbeiter in so einem Ministerium und da gibt es dann Thinktanks. Die machen Analysen, da werden Gremien gebildet aus Hochschulprofessoren und so weiter. Und alle zusammen überlegen sich, was können wir machen, was ist die beste Lösung. Und dann finden die irgendwann einen Vorschlag und den tragen sie dann dem Minister vor und der geht damit in die Öffentlichkeit. Und der sagt dann, wir sollten jetzt mal wieder einen Lockdown machen. So, also auf ihn, auf diesen Minister, der hat das vielleicht sich gar nicht selber ausgedacht, sondern im Hintergrund arbeiten viele, viele Experten.
Die ihm das und dann, also der wird dann gebrieft, dem wird erklärt, warum, was ist die Strategie dahinter, damit er das im Prinzip vorträgt. Weil das ist.
Genau, in der Regel kriegen wir sowas nie mit, aber jetzt, während Corona ein bisschen, da hört man immer so, das Helmholtz-Institut hat oder die Leopoldina haben und so, ne? Das sind da mal so die Thinktanks, die im Hintergrund arbeiten und die Wissenschaftler, die das eigentlich genau analysieren. Und selbst die haben ja keine hundertprozentige Trefferquote. Ja? Also gerade bei so Fragen, wie sollen wir die Schulen zumachen oder nicht, da gibt es einfach kaum Erfahrungswerte und das musst du dann testen. Ne? Das ist dann, also jemand, der so im Marketing arbeitet, der kennt diese Tests. Ne? Du fährst eine Marketingkampagne eine Woche mit der Optik A und dann eine Woche mit der Optik B oder mit dem Slogan B. Und dann guckst du, was hat besser performt und dann nimmst du das. Mhm. Oder ein anderes Beispiel, bei Spiegel Online werden Artikel geschaltet mit unterschiedlichen Artikelbildern.
Ah, ja.
Und die gucken zwei, drei Stunden, welches Bild besser performt und dann wird das dauerhaft genommen. Aber der User A kann das eine Bild kriegen, der User B das andere Bild. Also A-B-Tests. Und so Erfahrungen sammelst du dann. Und das gibt es halt nicht in dieser Pandemie, so wie gesagt, bei Sachen wie Schulschließung. Und dann musst du halt dich daran tasten. Ne? Und dann ist es die Kunst, sowas zu vermitteln. Ja, also dass Wissenschaft auch bedeutet, dass sich Sachlagen ändern oder Erkenntnisse dazu führen, dass du anders entscheiden musst, auch über Nacht so, ne? Und das ist dann, ich glaube, das war bisher in diesem Jahr mit das Schwierigste, den Leuten das zu vermitteln. Und dann hast du dann die Leute, die sagen, ja, die da oben, die machen ja nur Scheiße und erst so und dann jetzt anders und, ne?
Aber was ich da auch feststelle.
Ja, ich muss da eben ganz kurz den Punkt abschließen. Und also vorhin war Hashtag Bildung und so in der Schule. Und das ist jetzt hier so Kommunikation auch noch als Punkt. Also du musst das auch so nach außen hin erklären, dass der dümmste Bauer das auch checkt.
Ja, aber das wirst du, also ich habe das ja jetzt, wo ich jetzt in dieser Querdenker-Unterwelt war, also ich habe hier Screenshots, ne, da heißt es wirklich, tötet Spahn. Mhm. Also das musst du dir mal überlegen. Der personifiziert sozusagen sein Problem in eine Person. Also das ist so völlig, er hat ja nichts verstanden. Dass der Spahn da eben nicht so ja. dieser kleine Evil, katzenstreichelnde Dr. Evil ist, der sagt so, sondern dass da irgendwie 1000 Leute mitarbeiten und er das letztlich nur vorträgt. Und,
ja. Aber klar, das kennen wir schon, das ist das Motiv, der Überbringer der schlechten Botschaft, ja. der kriegt immer den Ärger und den Hass ab, obwohl er gar nichts für die Botschaft kann.
Da müsste man echt wirklich noch weiter eigentlich in Bildung und auch in diese Entscheidungsfindung ja, Einblick gegeben. So, wieso ja. erzählt er das so? Die glauben ja wirklich, dass die Merkel wie so eine Herrscherin da einfach, und im Übrigen auch Könige hatten Berater, ne?
Also ist nicht die haben so. Alle Berater. Also die Merkel, Angela Merkel wird da zurzeit sehr gelobt, ne? Also die, aber eigentlich macht die nichts anderes, als die Empfehlung der Wissenschaft weiterzugeben. Also das denkt die sich ja nicht selber aus. Die gibt einfach 1:1 das wieder, was Drosten sagt. Oder was ein Lauterbach auch sagt. Oder was ein Leopoldina Wissenschaftler sagt. Die macht ja nichts anderes. Ne?
Naja, also beziehungsweise die hört sich verschiedene Sachen an. Und da ja. sie eben nicht völlig doof ist und gerade auch so mathematische Dinge durchaus verstehen kann mit ihrem Physikstudium, kann sie das halt verinnerlichen und rafft dann, was zu tun ist.
Ja, ich glaube, ihre Kunst, also was sie hingekriegt hat, ist, die hat einfach gecheckt, du musst ja mal abwägen. Also du hast auf der einen Seite die Wissenschaft und auf der anderen Seite die Politik und du musst ja immer so ein Maß der Mitte finden. Ne?
Ja.
Also sagt man ja immer. Aber sie hat einfach gecheckt, so mit Maß der Mitte, werden wir hier gar nichts weiterkommen. Wir müssen einfach fast nur auf die Wissenschaft hören.
Ja.
Sonst kriegen wir diese Pandemie nicht in den Griff. Also du weißt, entweder machst du jetzt die Geschäfte zu, dann leidet aber die Wirtschaft, aber du rettest ein paar Menschenleben und so, ne? Kannst du ja abwägen, aber eigentlich ist das alternativlos. Eigentlich bist du immer auf der Seite der Wissenschaft, weil du musst diese Krankheit wegkriegen, ne?
Ich finde das auch so völlig, also den Lockdown jetzt, ne, der ist für mich eigentlich der totale Beweis, dass die Regierung tatsächlich im Sinne der Bevölkerung handelt, ne? Weil, ja. also ich weiß, die ganzen Quer-Heinis, die wollen das nicht wahrhaben, aber musst du dir mal überlegen, die schließen den Einzelhandel 2 Wochen vor Weihnachten.
Der Wahnsinn, ne?
Das ist so ein massiver Move. Das darf man nicht einfach nur mal so hinnehmen, sondern das muss man sich wirklich verinnerlichen, was das bedeutet. Das sind die 2 einkaufsstärksten Wochen im Jahr.
Und also so Spielzeuggeschäfte, die machen in den 2 Wochen so viel Umsatz wie im ganzen Jahr, ne?
Ja. Und dieser Move ist ja nicht, also was ich mir dann teilweise anhören musste, die machen das jetzt, weil sie von der Pharma-Lobby, so viel kann die Pharma-Lobby gar nicht zahlen, wie die Regierung ja auch jetzt gerade zum Beispiel an Umsatzsteuer nicht einnimmt, an Gewerbesteuer nicht einnimmt. Also die verlieren richtig Geld und plus sie machen sich damit ja überhaupt nicht beliebt. Das ist ja auch nochmal so. Wer findet das denn jetzt gerade geil? Das findet keiner geil.
Ja. Ich. Ja, einfach, weil es die Pandemie eindämmt.
Klar. Aber das
wirtschaftlich ist das alles andere als geil.
Klar. Natürlich, ich kann das nachvollziehen, wenn man, das ist so in den sauren Apfel beißen. Das tust du, aber klar ist das nicht geil, aber du machst es halt, weil es vernünftig ist. So. Aber das muss man sich auch mal überlegen. Es gäbe so viel einfachere Methoden, das Volk, also das zu machen, was so das Volk will, also jetzt aus Corona-Leugner-Sicht, ne? Und sie machen das trotzdem nicht. Und das zeigt mir eigentlich immer so, krass, also wie schwer das auch denen fallen muss. Ich meine, du weißt ja, wie schnell das ging von, nicht noch ein Lockdown und so. Und auf einmal, Lockdown 2 Wochen vor Weihnachten, paf. Wir haben es ja erst versucht mit diesem Lockdown-Light, ne?
Also wer doch jetzt, also retrospektiv betrachtet, ich glaube Ende September haben die, Ende Oktober war das, ne? Lockdown-Light.
Ja.
Hätten wir da schon 3 Wochen einen harten Lockdown gemacht, bis Ende November, dann hätten wir jetzt eine geile Weihnachtszeit, glaube ich, gehabt.
Ja. Du musst einfach die Fallzahlen richtig runterknüppeln.
Ja, das Problem ist immer dieses, da kommst du auch immer wieder hin, exponentielles Wachstum, ne? Ja. Also, klar, mir ist auch bewusst, Ende Oktober waren die Zahlen noch so gering, da kannst du einen Lockdown, einen harten Lockdown, kaum vermitteln. Ne? Also das muss ja immer angemessen sein. Und dann gab es ja auch im Sommer, haben ja auch viele Gerichte Entscheidungen zurückgedreht, ne? Weil das nicht verhältnismäßig war und so. Aber es ist ein Riesenproblem, das überhaupt dann durchzukriegen. Aber
das ist halt auch gerade ein Dilemma. Ne? Da müssen dieses nicht verhältnismäßig was das auch allein schon heißen soll bei einem exponentiellen Infektionsgeschehen. Was heißt denn nicht verhältnismäßig?
Ja.
Wenn die Chance besteht, dass das exponentiell wieder ansteigt, dann ist auch ganz wenig vielleicht schon verhältnismäßig. Also
ja. Genau. Aber da muss man sagen, die Merkel wollte ja einen richtigen oder wollte schon viel mehr Lockdown machen und dann haben sie erstmal eine Woche verschoben noch und dann erst einen Lockdown light. So, ne?
Aber letztlich, so sind wir halt aufgebaut, ne? So ist das bei uns.
Ich finde nur wichtig, man muss daraus lernen. Also jetzt für die dritte Welle müsste man eigentlich, sobald die ersten Anzeichen da sind, ne, wieder dann so im September nächsten Jahres oder so, müsste man eigentlich hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir einmal schnell wieder einen Lockdown, damit wir eine gute Weihnachtszeit haben. Aber vielleicht sind wir bis dahin auch durch, ne?
Ich frage mich manchmal, wie hart muss das eigentlich für so einen Professor Drosten sein?
Ja, der muss.
Der tut mir richtig leid manchmal, ne? Aber so, also einfach nicht jetzt wegen dem Shitstorm und so weiter, sondern der hat ja schon selber gesagt, der hat sich ja jetzt auch viel aus den Medien rausgezogen, weil er ist ja komplett verheizt im Prinzip. Der ist ja zur Hassfigur aufgestiegen. Und das ist ja eigentlich schon krass, weil er hat von Anfang an die besten, muss man wirklich sagen, die besten Vorhersagen getroffen. Also wirklich, der hat 1:1, das gibt dir, hast du das gesehen, dieses Interview im österreichischen Fernsehen, was er im April hält, und er listet wirklich auf genau, was jetzt passiert. Also wirklich, als hätte er in die Zukunft gucken können.
Ja.
Und das muss so bitter sein, wenn du so, ich weiß nicht, stell dir vor, du bist auf der Titanic. Und du weißt, was passiert. Und du erklärst es den Leuten und die sagen, ja, Eisberg, klar.
Ja, das ist, also ich finde, da haben die Leute auch zu wenig Respekt gehabt. Ne? Also der ist weltweit führender Experte für Pandemien. Ne? Das ist so, als wenn
Coronavirus,
ich mit meinem ehemaligen Makroökonomie-Professor über irgendeine so Billo-Sache aus dem ersten Semester diskutiere und ernsthaft versuche, den von meiner Theorie zu überzeugen, wo einfach, das ist Quatsch, der ist Experte, der weiß genau, wie der Hase läuft. Ne? Der hat das, der lehrt das anderen Leuten, der lehrt das Doktoranden, ja. Also, das ist doch klar, dass der eigentlich recht hat.
Ja. Tja.
Mann.
Ja, das ist echt, also ich habe mir so, manchmal da denke ich mir auch, wie frustrierend muss das sein? Also man kennt das selber, so im ganz kleinen Rahmen, ja. So, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mich gut auskenne, ja. Und wirklich, ich rede jetzt wirklich auf, ich will mich überhaupt nicht hier mit irgendeinem Professor vergleichen, sondern ich möchte nur dass ich dieses Dilemma auch schon im kleinen Maßstab spüre. Manchmal ist es so, ich kenne mich zum Beispiel ganz gut mit Kameras aus, ja. Und dann fragen mich Leute, ja, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Und dann bin ich schon halb so, dann denke ich schon so, oh Gott, das wird schlimm. Weil dann fange ich so an, sag so, okay, es gibt die und die Systeme, es gibt die Kamera, Bajonette, die Anschlüsse, so und so welche Objektive, die Sensorgröße, pipapo. Und dann erkläre ich denen das alles und dann nicken die und am Ende so kommt dann nur, und so eine Gebrauchte für 200 € ist auch okay, oder? Und dann sagst irgendwann nur, ja, mach. Mach halt. Aber weißt du was? Nächstes Mal frag mich einfach nicht.
So. Ja.
Und ich glaube auch, so ein Drosten, da könnt ihr jetzt auch sagen, ey, weißt du was? Macht, wie ihr meint, ja. Aber nächstes Mal frag mich einfach nicht.
Ja, aber Drosten hat ja den Beruf gemacht, ihm war wahrscheinlich klar, irgendwann passiert mal der Tag X, wo so eine Pandemie über Deutschland herzieht. Mhm. Und dann ist das einfach meine Aufgabe,
ja gut, die Politiker zu beraten, eventuell seinen Job zu machen, dieses Medien, in die Medien gehen, ist ja eher, muss man ja nicht, ne? Nee, er wird natürlich ständig gefragt, die Leute fordern das, er hat es ja auch gerne gemacht. Aber
hat er freiwillig gemacht, mit dem Podcast halt, ne?
Und
war ihm aber noch nicht klar, wie das
wird. Ja. Man muss ja auch sagen, auch wenn wir jetzt den negativen Shitstorm und so weiter auf ihn in den Vordergrund stellen, man muss ja sagen, die überwiegende Mehrheit in Deutschland, bin ich mir ziemlich sicher, ist unfassbar dankbar, dass wir so einen haben.
90%.
Ja.
Also würde ich sagen.
Das ist ja total happy, dass wir so einen haben, der so eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist und dass er auch so diesen Podcast, wo er wirklich stundenlang das den Leuten erklärt hat. Also
man muss sich das mal reinziehen. Das, was der in dem Podcast sagt, das wird dann in mehreren Sprachen übersetzt. Ja, und dann, also unter anderem benutzen das die Amerikaner und auch die Chinesen. Die arbeiten mit dem, was der in dem Podcast sagt. Ne? So wichtig ist der Typ.
Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn, ja. Wollen wir mal kurz noch irgendwie einen Ausblick machen? So? Also jetzt ist das Jahr eigentlich zu Ende und meinst du, gibt es irgendwie Hoffnung für Festivals im Sommer? Wann kann ich wieder in die Disco gehen, Sinan?
Discos öffnen jetzt.
Mit Sicherheitskonzept.
Boah. Also ich glaube, wenn die Impfung der älteren Bevölkerung und des Pflegepersonals bis Sommer gut läuft und wir die Zahl der Infektionen niedrig halten, vielleicht gibt es dann im Sommer irgendwie ein Festival mit Auflagen, vielleicht?
Kann ich mir vorstellen, ja. Also ja. So Juli, August.
Wenn die Zahlen richtig runtergehen nach der
Mai. Also die sind ja im August April wieder niedrig, ne?
Genau.
Also dann werden wir nur sehr wahrscheinlich kaum noch irgendwie Todesopfer zumindest haben. Hatten wir zumindest diesen Sommer auch.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass dann unter Auflagen irgendwie was möglich ist. Schwierig, ja. Aber, ne?
Wir werden es sehen. Auch spannend, wo du gerade sagst, Todesopfer, ne? Ich finde das auch total spannend, aus dieser, ich nenne sie jetzt einfach Querdenker, ich weiß, das ist so eine Größe, es sind nicht alles unter diesem Querdenker-Hashtag, aber diese ganze, sagen wir Corona-Verharmloser oder Corona-Leugner.
Ja.
Das ist auch so cool, wie variabel ihre Strategie der Argumentation eigentlich ist. Also gerade wo du meintest, wenig Todesopfer, da hieß es immer, ja genau, im August, September hieß es dann nämlich immer, ja wo sind denn die Toten? Es stirbt ja gar keiner mehr. Es stirbt ja gar keiner an diesem Virus. Das ist nämlich total harmlos. Jetzt auf einmal sterben bis zu 1000 Leute am Tag und dann wird so, dann wird kurz überlegt. Ja, aber die wären auch an was anderem gestorben.
Es liegt daran, dass wir mehr testen und dann passte die Theorie nicht mehr, weil die Tests sind auch gleich geblieben, weil die Todesopfer sind auch umgegangen. Also dann wird immer die Theorie gewechselt. Das ist total, wirklich, wir wollen uns gar nicht drüber unterhalten eigentlich.
Aber ich finde das so faszinierend, wie man sich so selbst verarschen kann. Also diesen Move, den finde ich schon erstaunlich. Also dass man wirklich...
Da ist viel Psychologie steckt dahinter. Ne?
Ja, aber auch also, so wochenlang debattiert man immer mit diesem Argument. Ja, wo sind denn die Toten? Wo sind denn die Toten? Dann sind die Toten da und dann, der PCR-Test, der darf gar nicht 45 Zyklen gemacht werden, der muss nur drei, du denkst nur so, ja, aber die Toten gibt es ja trotzdem, ne?
Also. Ja, nächste Woche fällt ein ganz krasses Argument, es hieß über Monate, ja, in der Grippesaison 2017, 2018 sind 25.000 Menschen gestorben,
ja.
Und Corona, da ist noch, und jetzt nächste Woche werden wir 25.000 tote Marke reißen und dann fällt auch das Argument, ne? Dass
ja,
die Grippewelle damals viel schlimmer gewesen sei.
Ja. Keine Ahnung, also sehr merkwürdig. Ich möchte eine positive Sache noch besprechen. Mit Corona, nicht nur an Corona, mit Corona. Und zwar wollte ich mal mit dir so, das ist wieder so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Was denkst du, wird sich verbessern nach Corona?
Puh. Schwierige Frage. Also, ich kann mir
vorstellen. Okay, machen wir mal auf privater Ebene. Was würdest du, gibt das was sich für dich verändern oder verändern, vielleicht auch positiv verändern? Irgendwas, was du positiv daraus ziehen wirst?
Schwierig. Also, das, was ich jetzt mitgenommen habe, so ist der Kontakt zu anderen Menschen, ne? Dass man den vielleicht ein bisschen mehr schätzen lernt. Vielleicht, weißt du kennst das, du willst dich mit jemandem treffen und dann hast du aber an dem Tag keine Lust und dann sagst du es noch kurzfristig ab und dann manchmal sogar unter irgendwie einer fadenscheinigen Ausrede so, ne? Also, mir geht's doch nicht so gut oder ja. Ich habe Kopfschmerzen oder so, und dann wird das abgesagt. Vielleicht lernt man solche Sachen dann etwas mehr schätzen, dass man seinen Mitmenschen, auch, dass es was wert ist, den zu treffen und sich mit dem Zeit zu verbringen. Könnte ich mir vorstellen, also das ist so ein bisschen Meta. In der praktischen Anwendung habe ich ein bisschen Hoffnung, dass diese Sache mit der Hygiene ein bisschen, also die wird wieder zurückgehen. Ne? Also irgendwann, in dem Moment, wo das Maskengebot fällt, dann werden die Menschen auch keine Masken mehr tragen. Ne? Also die meisten, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Aber ich habe nichts dagegen, sich nicht mehr die Hand zu schütteln. So. Das fand ich ganz gut. Also dieses Arm oder Faust, Ghetto-Faust oder so, finde ich echt geiler irgendwie, als die Schmierhand von Ekel-Alfred anzufassen. Ne?
Gerade noch so, warte, ich mach's gerade irgendwie, so gerade noch so an der Nase rumgespielt und dann noch dem Nächsten die Hand gegeben. Ne?
Gerade noch auf Klo gewesen, großes Geschäft und dann 5 Minuten später die Hand gegeben. Ja, ich, ist nicht so, oder in der Disco gab's immer Salzstangen in Gläsern auf dem Tresen. Weißt du?
Ja.
Kevin war gerade auf dem Klo angelegt, ne, in der Disco, kommt wieder, wäscht sich 3 Sekunden die Hand und dann erstmal schön ins Salzstangenglas erstmal rumfordern und danach bist du dran, da Salzstangen zu essen. Also so, ich hoffe, solche Sachen sind irgendwie Geschichte. Ich befürchte aber, nein.
Okay, also ich muss ja dazu sagen, dazu wollte ich auch nochmal, ich mache noch so ein Jahresrückblick-Video, da werde ich mal genauer drauf eingehen. Tatsächlich war es für mich erstaunlich. Ich kann ja nicht genau hundertprozentig sagen, woran es jetzt gelegen hat. Das sind wahrscheinlich mehrere Aspekte, aber ich war dieses Jahr nicht ein einziges Mal krank. Ich habe nicht einen Schnupfen, ich hatte keine Rotznase, ich hatte keinen Husten, ich hatte gar nichts. Und das, jetzt sagen vielleicht manche, hey, wieso habe ich, manchmal habe ich öfter mal gehabt und da muss ich sagen, ich bin wirklich ein Erkältungsgeplagter. Es gibt, ich glaube, ich kann mich, ehrlich gesagt, ich kann mich an gar kein Jahr erinnern, an gar keins in meinem Leben.
Die Grippewelle bleibt ja auch aus dieses Jahr, ne? Ja. Also es ist noch keine Grippewelle eingesetzt. Normalerweise müsste sie jetzt wüten und passiert aber nicht. Ja.
Es gibt, wenn ich wirklich mal über mein ganzes Leben jetzt nachdenke, voll der krasse Satz, es gibt kein Jahr, wo ich nicht mindestens einmal, meistens zweimal schon eine richtig saftige Erkältung hatte.
Ja.
Und dieses Jahr, 2020, unter dem wirklich jetzt, weiß ich nicht, das Pandemiejahr 2020 war das erste, wo ich wirklich komplett rotzfrei durchgekommen bin.
Ja, und das ist natürlich gut sowas, ja.
Und dann habe ich wirklich auch nochmal überlegt, okay, das also allein daran weiß ich doch schon, dass Hygiene, Masken, Abstand was bringt.
Ja.
Dass einem das natürlich auch was nimmt, ist klar. Also ich werde mich jetzt nicht meine Ewigkeiten hinter einer Maske verstecken und Menschen meiden. Das Risiko, mal eine Erkältung zu haben, das wird man irgendwann wieder eingehen. Aber ich habe wirklich gelernt und wirklich schätzen gelernt, was auch einfach es bedeutet, mein ganzes Jahr topfit und gesund zu sein. Ne? Das ist auch einfach extrem geil. Also muss ich auch mal ganz klar so sagen.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich weiß nicht, das müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Wäre schön, wenn die Menschen, das liegt dann, das ist Eigenverantwortung und das funktioniert ja nicht. Ne? Ich glaube, Eigenverantwortung ist gescheitert, das Prinzip.
Das ist so schade, weil genau wo du es jetzt sagst, ne? Klar, wir haben dann irgendwann keine Maskenpflicht mehr in der U-Bahn, ne? Oder im öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es wäre doch super schön, wenn, ich weiß, das ist jetzt so voll der asiatische Traum, aber dass sobald einer bei sich selbst merkt, so ey, irgendwie läuft mir heute die Nase, ich fühle mich nicht so gut, ich fahre heute mit der U-Bahn oder der Straßen oder mit dem Bus, ich ziehe mir eine Maske an. So einfach, um die anderen nicht mit meinen Viren auszusetzen. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist ja wirklich, das haben ja viele in den asiatischen Ländern, guckt man ja dahin und die haben es mal falsch verstanden. Also die Leute dort, wenn die sich nicht gut fühlen oder so, die ziehen sich ja die Maske an, um andere zu schützen, ne?
Ja.
Also
das war schon. Ja, da sind wir weit weg von der Kultur, ne? Also schwierig. Ja.
Finde ich halt irgendwie, habe ich so gedacht, ey, gerade so Bus und Bahnfahren ist doch eh sowas, weiß ich nicht, du bist da ausgesetzt ganz, ganz vielen Leuten. Du weißt nicht, was da so in der Luft hängt. Ist ja, wenn du dich nicht so gut fühlst, zieh halt eine Maske an. Ich meine, mittlerweile müssten wir uns ja alle eigentlich an diesen Anblick gewöhnt haben. Aber
was gibt es denn noch? Was kann man dann noch sagen hinterher? Also jetzt so, ich höre jetzt so, Homeoffice soll ein bisschen etablierter werden.
Oh ja, das habe ich auch schon von Firmen gehört, dass die das jetzt langfristig auch nicht auch ohne Corona einführen werden. Ne?
Bis zwei Homeoffice-Tage. Hat sich gezeigt, funktioniert, genau. Und die Leute, die Mitarbeiter finden das gut, die fühlen sich dann wohler. Ja. Und ein zufriedener Mitarbeiter ist natürlich immer ein besserer Mitarbeiter.
Ja.
Und da kann ich mir auch vorstellen, dass da ein bisschen mehr geht. Was gibt es sonst noch?
Was halt aus einer Krise lernt man natürlich. Wir werden bei der nächsten Pandemie einfach besser vorbereitet sein, das ist klar.
Ja, ja.
Ich denke mal, gerade so Sachen wie Schutzausrüstung, Masken und so, ich glaube, da werden wir nicht mehr so hart in so ein
ins Klo greifen.
Engpass geraten, oder?
Ja.
Das wäre schon sehr doof.
Sag niemals nie.
Aber da habe ich also auch eigentlich jetzt. Also die, und ich hoffe, dass wir auch.
Hast du das gelesen? Also es gab in den letzten Jahren gab es mehrere theoretische Überlegungen, wie eine Pandemie über Deutschland ziehen wird.
Da gibt es auch sogar so ein ganzes, da haben die doch mal sowas durchgespielt.
Ja, Szenarios gibt es da.
Ja, Szenario.
Und das hieß sogar Szenario-SARS-Virus.
Ja, klar.
Und dann, das hat auch sogar der Wieler, den man immer sieht vom RKI, ne? Der hat das federführend durchgeführt einmal. Und der hat dann nach so einer Simulation, haben die einen ganzen Maßnahmenkatalog gefordert und fast nichts wurde davon umgesetzt, weil die kein Budget bekommen haben.
Ja, das ist halt, das ist so.
Also den Experten war auch schon klar, irgendwann wird das wieder passieren, so eine Pandemie. Irgendwann kommt das, ne? Also rein statistisch schon gesehen. Und haben gerufen, ey, wir müssen hier mal was tun, wir müssen hier Vorbereitungen, wir müssen Kittel haben, ein paar Millionen und so.
Ja, dann haben wir auch kein Budget. Also nervig. Wo sind denn die Toten?
Das ist immer das Problem in unserem System, etwas auf Verdacht im Vorrat zu kaufen, ne? Das ist
der Trend geht ja sogar eher in die andere Richtung. Du willst ja gar keine Lagerkosten sind ganz schlimm und du willst alles in durchlaufenden Posten. So, so eine Produktion von irgendwas, ja, sagen wir mal, irgendein Bauteil für ein Auto oder so. Das braucht ja Stahl, dann muss das irgendwie geschnitten oder geschweißt werden. An der nächsten Stelle muss das gefräst werden. Und du willst an keiner Stelle, dass irgendwie Teile in einem Lager liegen, weil das kostet Geld. Ja, das heißt, du machst alles in diesen Just-in-Time-Produktionen. So, das kommt aus dem Stahlwerk, wird abgeholt mit einem LKW, wird in die Fräsmaschine geschmissen, dann geht das weiter und wird sofort ins Auto eingebaut, ne? Und genauso ist das mit halt dann so Krankenhausbedarf. Du willst das nicht irgendwo liegen haben. Und jetzt hat man halt mal gemerkt, ja, wenn man es aber bei so einer Pandemie nicht irgendwie liegen hat und man braucht auf einmal unvorhergesehen viel mehr als eigentlich erwartet, dann ist das problematisch.
Also problematisch, das Liegen ist aber schon das Problem. Das Zeug läuft nämlich ab.
Ja.
Also so eine Maske, da gibt es dann 2 Jahre Haltbarkeitsdatum drauf und nicht 20 Jahre oder so. Ne? Und eigentlich ist es klug, du musst eigentlich die Produktion vorhalten. Also du musst eigentlich Firmen in Deutschland haben, die sowas dann schnell produzieren können. Das ist eigentlich viel besser.
Ja, oder ich meine, du musst es ja vielleicht nicht alles lagern, aber du musst zumindest einen Plan haben, wie du ganz schnell so Produktionsläufe anschmeißen kannst. Ne?
Ja, genau. Das wird sich, also jetzt mal zurück zum Thema, ich glaube, das wird sich verbessern.
Ja.
Nach der Pandemie und
ich hoffe ja ganz stark, dass das, also wir haben jetzt so einen Fokus auf Pflege, Altenpflege, Gesundheit, dass sich da auch was tut. Also das
hoffe ich auch, wird. Ja. Das auf jeden Fall. Und was vielleicht auch noch, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte, Sinan.
Okay, dann denk kurz nach. Ich kann nur kurz sagen, ich habe eine Freundin, die ist Ärztin in Köln, im großen Klinikum und also die ist jetzt, weiß ich gar nicht, 1-2 Jahre Ärztin, also noch relativ jung. Und sie sagt auch, ne, also jetzt so eine Pandemie im Krankenhaus mitmachen, ist halt einfach der Horror, ne? Und so hat das war nicht der Grund, warum sie Ärztin geworden ist. Also, Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, Leute, nächstes Mal, wir müssen ein bisschen besser darauf vorbereitet sein.
Ja.
Ja.
Also eine Sache hatte ich noch, wo ich dachte, das wird besser, aber die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Das ist mir gefallen, Sinan. Dann kann sie nicht so wichtig gewesen sein.
Ja, Attila Hildmann, der wird hoffentlich besser. der muss noch ein bisschen geben. Ich bin noch nicht vollends radikalisiert. Achso, wir können, apropos Attila Hildmann, da ist der Übergang ganz schnell zu Michael Wendler. Dem folge ich ja auch bei Instagram.
Ja.
Was macht der? Wusstest du, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird?
Achso, hat Wendler das erzählt?
Das sagt er jeden Tag. Das sagt er jeden Tag 5-mal.
Immer noch?
Ja, immer noch.
Langsam wird die Luft aber ganz schön dünn, würde ich sagen.
Hä? Aber ich folge dem doch. Und der wieso.
Wie kommen die aus der Nummer raus? Also der wird dann einfach sagen, irgendwann im Januar wird er dann Biden als Präsident vereidigt und dann, also alles nur gefaked und der ist also dann ändert sich einfach ein bisschen die.
Nee, du stellst eine interessante Frage. Wie kommst du da wieder raus? Weil auch jetzt schon ist gar nicht die Haupterzählung zu sagen, das ist alles gefaked und das ist voll der Betrug, sondern der sagt eisenhart immer weiter, ihr werdet noch sehen, da kommt was ganz Großes. Immer so, in den nächsten Tagen werdet ihr sehen, ich verstehe auch gar nicht, warum man das macht. Also warum lehnt er sich so weit aus dem Fenster? Ich raff das gar nicht.
Ja, bei dem raffen wir alle einiges nicht, glaube ich.
Nee, also das wirklich, also ich versuche immer noch, ich höre mir das immer, der macht auch manchmal so Sprachnachrichten und so Videos von sich selbst und so. Und ich bin da so als Hobbypsychologe, ich gucke das mir so an und versuche, diesen Menschen irgendwie zu begreifen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht durchgedrungen.
Ja, kann man auch vielleicht nicht verstehen, ne? Also vielleicht, man muss auch vielleicht verrückt. Sich, ja, man, also welchen Antrieb haben die denn? Also was ist denn mit Attila Hildmann? Welchen Antrieb hat der dann eigentlich zum Beispiel?
Also irgendwie.
Oder was ist Jana aus Kassel? Warum macht die so einen Scheiß?
Ja, ich glaube also nach wie vor denke ich, dass der größte Motor aller Menschen tatsächlich immer noch unser Ego ist.
Fame.
Also Ego, ja. Im Sinne von, du hast jetzt gesagt, Jana aus Kassel. Warum stellt ihr es da hin? Weil, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie ist schon ganz geil, so eine Rede halten.
Vor vielen Menschen. Ich
bin nervös. Bühne. Ja. Leute hören mir zu, die applaudieren. Ich habe was zu tun, ich kann für was kämpfen.
Aber ein Attila Hildmann kann ich auch noch nachvollziehen. Also den kannten vorher ein paar Veganer.
Der inszeniert sich auch immer so. Der postet auch einmal am Tag, macht er so, also 8 Bilder von sich, wo er dann irgendwie mit seinem Hund und dann guckt er so in die Ferne und so. Also der will sich so als, der sieht sich selber als Held.
Ja.
Ja, also als Widerstandskämpfer Held. Das ist ja ein Ego-Push ohne Ende. Und dann schreiben dir noch jeden Tag wahrscheinlich irgendwelche anderen verwirrten Menschen, ich bin so dankbar, dass du für uns kämpfst und
mach
so.
Weiter also, so. Mach weiter so. Kämpfe unsere Sache.
Ja. Und ich glaube, dass du dich da in diese, ja, in diese Heldensage will er rein. Er glaubt,
und dann kopiert er einfach noch die Nazis, weil damals hat es ja auch geklappt, dass einer Führer geworden ist und so.
Ja, genau. Das ist ja genau dieses einer, ein starker Führer, der da mal hier die Leute aus dem Elend holt und so, ne? Das ist so, glaube ich, und das pusht den ohne Ende. Ich kann mir vorstellen,
und Wendler, der hatte ja eine Bühne vorher, der war ja schon bekannt. Warum macht der das denn jetzt auch immer? Der ist komplett lost, oder was?
Ich glaube, der ist dumm.
Also der ist dumm.
Ich glaube, der ist sehr, sehr, sehr naiv. Dumm. Also wirklich so ein bisschen anders jetzt, wie ein geistig Behinderter dumm ist, sondern mehr so wie jemand, der, also der ist sehr naiv. Naiv, ja. Und leichtgläubig. Und super einfach, glaube ich, zu beeinflussen.
Ja, ja.
Das hast du ja direkt schon gemerkt, als er sich damals von der RTL-Jury da, also von wie hieß es, der DSDS-Jury da verabschiedet hat, ne? Da hat er hat mit Attila Hildmann telefoniert und die ganze Nacht, ja. Und dann musst du mir mal vorstellen, da kommt so ein Attila Hildmann, ich glaube, der ist so Ende 30, der Wendler, ich keine Ahnung, wie alt ist der, 65, hochgeliftet auf 50 oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann telefoniert er da die ganze Nacht mit einem Attila und ist wahrscheinlich die ganze Zeit baff, wie viel der Attila weiß.
Oh. Weißt du?
Boah, was, echt? Das ist auch gefaked. Die sind alle gleichgeschaltet. Also so ich glaube wirklich, dass der, du kannst dem wahrscheinlich irgendwie so ein Malbuch für 6-Jährige zeigen und... Der entdeckt da ganz tolle Dinge drin. Also.
Ja, kann natürlich sein. Wir wissen es nicht genau, aber der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Ja,
ja doch. Also, nach dem, was ich so von dem, wie gesagt, mein Highlight sind immer seine Sprachnachrichten. Hallo aus Amerika.
Kannst du das nicht mal hier vorspielen? Beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal hier vorspielen. Ja, kann ich such dir was raus.
Ja.
Das ist so gut. Also, da hörst du auch schon so. So dieses, manchmal, da muss der so lange Pausen machen, weil er so merkt, scheiße, jetzt, was sage ich jetzt? Ich muss was Kluges sagen. Und das klappt halt nicht.
Ja.
Das ist ganz tragisch.
Ja, tragisch, ja.
Warte, ich habe hier eine von 3 Uhr nacht. Wir haben mal ganz kurz rein. 38 Sekunden geht die. Warte. Ja.
Es ist 21.07 Uhr. Ganz liebe Grüße nochmal aus den USA, ihr Lieben. Die X22-Reportagen kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe euch hier nochmal das Special, die X22-Reportage Financial, angehängt. Und in diesem Bericht erfahrt ihr eigentlich so ziemlich genau, was hier gerade passiert. Die Lockdowns haben Methode, besonders natürlich in Europa und weltweit. Es soll das komplette Finanzsystem zerstört werden und euch wird vieles bewusst und klarer, wenn ihr euch diese Berichte anschaut. Viel Spaß dabei und bis morgen.
Also verstehst du das?
Okay.
Der Lockdown ist dafür da, um das gesamte Finanzsystem zu zerstören.
Ja, und warum?
Weil wer hat was davon?
Ja, wer hat da was von? Keine
Ahnung. Ja, also die Pharmaindustrie ja wohl nicht, weil die will ja auch Geld, was danach nichts mehr wert ist. Also,
Das muss eine übergeordnete hier Weltmacht sein, irgendwie. Was sind die Eliten oder so?
Ja, aber Illuminatenmäßig. Was ich gar nicht verstehe, ist, die Eliten sind doch sowieso jetzt schon die, die am meisten Geld haben.
Ja, die haben schon verdient durch die ganze Krise.
Ja, das ist doch total absurd.
Also, Bullshit ist das einfach.
Also der größte Eliten-Heini der Welt, der mir so einfällt, das ist ja wohl Jeff Bezos, der Besitzer oder wie nennt man das? Ja, Besitzer von Amazon.
Ja, ja.
Der ja irgendwie in der Krise nochmal 70 Milliarden dazu verdient hat oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, Zahlen habe ich gerade erfunden. Der hat so krass profitiert, der profitiert doch jetzt nicht davon, wenn das alles zusammenbricht.
Ey, da muss ich mal eben kurz einen Einschub machen. Hast du das Ding, dieser ehemalige Manager von Bertelsmann?
Mittelhoff,
ja, der ist auch damals geflüchtet, aus dem Fenster gesprungen und vor der Presse geflohen und so.
Ja.
Oder vor der Polizei, der muss ja auch in den Knast dann, ne? Und so, ne? Auf jeden Fall, der hat auch die Geschichte erzählt, da kam Jeff Bezos damals an bei Bertelsmann und der war gerade im Urlaub. Dann kam er da mit Shorts an zum Meeting, also mit so Urlaubsklamotten, Hemd und Shorts und wollte 50 Millionen Euro von Bertelsmann haben und da hätten die 50% von Amazon bekommen.
Die hätten Amazon Europa bekommen.
Genau, Europa, Amazon Europa für 50 Amazon Millionen.
Amazon Europa für 50 Millionen.
Also das, was die heute in 3 Minuten verdienen, hätten die da. Und haben die abgelehnt, weil die kamen in Shorts und an den Händen.
Ja, also war denen auch so, was will der, ne?
Ja,
also
das ist ein Vogel.
Das war Ende der 90er. Und Amazon war damals noch reiner Buchversand und aus einer großen Lagerhalle in den USA. So.
Genau.
Und die wollten expandieren und wollten 50 Millionen für ihren europäischen Markt und hätten Bertelsmann, wie gesagt, das Europageschäft überlassen für einen 50-Millionen-Kredit. Und Bertelsmann so, nee. Und dann haben die Mittelhoff noch gefragt, was wäre das heute wert? Ich glaube, das waren irgendwie jetzt, wären das, 700 Milliarden oder so.
Ja.
Also, das ist
unfassbare Fehlentscheidung.
Wobei, das hat er erzählt bei Markus Lanz. Und dann ging es auch so ein bisschen darum, ob Deutschland so die falschen Entscheidungen getroffen hat in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren. Und dann fand ich eine Sache von dem Lauterbach ganz interessant. Er sagte dann, ja, es kann ja sein, dass Deutschland die falschen Entscheidungen da manchmal getroffen hat, ne? Und wir haben jetzt kein Google, wir haben kein Amazon. Auf der anderen Seite, selbst wenn wir es hätten, wäre weltweit gesehen die Probleme genau die gleichen. Dann wäre jetzt nur eine Megafirma bei uns.
Ja.
Das ist auch nicht die Lösung der Probleme, ne? Also der meinte dann so, nur weil wir dann auch eine Megafirma hätten, das würde dann die grundsätzliche Problematik dieses Entstehen von Megafirmen. Weil das ist eigentlich.
Das ist aber nur ein Problem. Also, wenn du so eine Megafirma hast, also uns geht es ja in Deutschland so gut, weil wir die Automobilindustrie haben.
Ja, oder auch ganz, ganz viel natürlich Industrie, was in Deutschland verteilt ist, gehobener Mittelstand, die alle möglichen Teile, Zubehör, ne? Also,
ja, und die zahlen Steuern halt in Deutschland, ne? Ja. Und deswegen geht es der Bundesrepublik Deutschland ganz gut. Und wenn du jetzt ein Amazon hättest, das hier im Jahr 40 Milliarden Steuern zahlen müsste, das fließt natürlich in den Kreislauf von uns, ne? Und da partizipieren wir alle ja von. Dann haben Kommunen mehr Geld und so.
Grundsätzlich ja, aber also der Lauterbach hatte das nur so nochmal auf ein wirklich weltweites Szenario hochskaliert und meinte, selbst dann hätten wir in Deutschland eine Megafirma, uns ging es noch besser, aber so Sachen wie Klimakrise gibt es ja dann immer noch. Und dass wir insgesamt viel zu viel konsumieren, ist immer noch. Und dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen, weil letztlich dann haben wir halt Amazon Europa, aber es wird immer noch viel zu viel gekauft.
Also wir sollen ja auf die Wissenschaftler hören, Zina, ne? Ich habe auf Twitter hat ein Wissenschaftler, ein Klimaforscher geschrieben, Corona, das war jetzt so der Test für die große Krise, die bald kommt. Und das ist die Klimakrise.
Auf jeden Fall.
Und das war jetzt so der kleine Test dafür.
Ja. Sehe ich absolut. Also ich finde, wir hatten ja hier gefragt, was könnte mal positiv sein? Vielleicht mit ganz viel Optimismus. Vielleicht schaffen wir jetzt diesen Transfer zu raffen. Ey, in der Corona-Krise haben uns Wissenschaftler von Anfang an gesagt, was passieren wird. Wir haben so semi auf die gehört. Bei der Klimakrise erzählen uns Wissenschaftler seit 30 Jahren, was passieren wird.
Ja.
Vielleicht gar kein so blöder Move, ein bisschen mehr auf die zu hören. Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Wichtig. Ja. Gut, müssen wir mal gucken. Wird auch nächstes Jahr spannend. Dann sind wieder Wahlen, Bundestagswahlen in Deutschland. Ja. Und wenn dann zum Beispiel die Grünen in die Regierung kämen, dann ist da, glaube ich, Bewegung in der Sache. Also deutlich
bisschen
mehr.
Bisschen mehr, ja. Und ich glaube sowieso, also die Klimakrise, die wird so ähnlich wie das Coronavirus, das wird so ein exponentielles Problem. Das fängt jetzt so langsam an und ich glaube, das geht dann immer schneller irgendwann, ne? Also du hast dann kommen die krasse Dürren und dann kommt so eins zum anderen. Das ist genau auch so ein anfänglich denkst du noch so, ja komm, ist doch ganz geil, wir haben mehr T-Shirt-Wetter. So.
Ja.
Und 10 Jahre später auf einmal hast du irgendwie krasse Ernteausfälle oder so. Oder die ganze
kommt automatisch. Wir haben ja schon Ernteausfälle durch Dürren gehabt in den letzten Jahren. Ne? Also das ist jetzt ein Riesenthema, das wollte ich jetzt nicht, aber ich kann mich, in meiner Kindheit war Weihnachten so oft Schnee, ne? Jetzt haben wir es 9, 10 Grad hier gerade.
Ja. Aber es gab auch immer mal einen warmen Tag.
Wir hatten den wärmsten November aller Aufzeichnungs
Monate, ja, wir schaffen doch jetzt jedes Jahr irgendeinen neuen Rekord.
Und dann haben sie gesagt, und der zweitwärmste November seit Aufzeichnung war 2016. Und der dritte war 2015. Ja. Also jetzt kommen die Einschläge echt nah irgendwie. Naja.
Ja, das ist mit diesen, dann heißt es immer so, weiß ich nicht, 1970 hatten wir auch mal einen warmen November. Ja, das stimmt. Aber wenn du dann immer anguckst, wann waren denn die häufigsten, also wann sind die Top 10 der wärmsten November, ne? Und dann merkst du, das ist alles nur so in den letzten Jahren immer. Das ist immer so genau das, so die letzten 3, 5, 6 Jahre oder so sind immer tatsächlich dann doch irgendwie die Spitzenreiter in den Charts. Ja.
Werden wir uns gerne nochmal ausführlicher drüber halten müssen, Sinan. Aber lass uns mal hier Feierabend machen.
Machen wir.
Und liebe Grüße an unsere Hörer, die uns eine E-Mail schreiben können, noch mit ihren Top 10 Songs. Würden wir uns sehr freuen. Habe ich am Anfang der Sendung erklärt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.